Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Friedensreiters und Jochen, man will wohl auch so realistisch sein und sagen müssen, wahrscheinlich auch die letzte für dieses Jahr.
Also nach diesem Jahr würde ich in der Tat das wahrscheinlich unterstreichen, wenn nicht irgendwie von Osten oder Westen wieder eine politische Katastrophe über uns hereinbricht, wird es die letzte sein. Auch wenn ich das natürlich äußerst bedauere, dich dann so lange nicht zu sprechen. Ob ich das auch vom Hören sage, weiß ich noch nicht genau. Warten wir mal diese Folge ab.
Ich glaube, das kann ich weitestgehend teilen. Bin auch gespannt, wo es uns heute hinführen wird. Denn wir haben tatsächlich gesagt, wir wollen, was in diesen Tagen jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich oder innovativ ist, aufs Jahr zurückblicken und vielleicht auch einen kleinen Ausblick wagen. Und haben uns dafür auch einen ganz besonderen Titel ausgesucht, der einerseits auch Programm unseres Friedensreiter-Podcasts insgesamt ist, aber andererseits an dieser Stelle auch nochmal gut passt. Wir haben es unter die Überschrift gestellt, fürchtet euch nicht. Jochen, ist ja deine Profession. Magst du das noch ein bisschen einordnen?
Also das ist ja nun der Ruf, der auf den Feldern von Bethlehem mit der Weihnachtsbotschaft, mit der Botschaft von der Geburt Jesu erschallt ist oder erschallte. Ich habe eine modernisierte Form gehört oder gesehen. Manchmal ist Instagram ja ein unglaublicher Zeitfresser, auch manchmal ein Ort von Inspiration. Da bin ich auf das Wort gestoßen, Zuversicht ist kein Gefühl, Zuversicht ist eine Entscheidung. Und dieses Wort begleitet mich schon durch die ganze Adventszeit. Und ich glaube, das gibt viel von dem wieder, was das Gebot der Stunde ist. Man sieht an vielen, vielen Stellen auf der einen Seite ja dieses Gefühl der Verzagtheit, auf ganz vielen Seiten auch das Narrativ, wir sind hier die Opfer einer fatalen Entwicklung. Und zwar hört man das nicht nur auf Seiten des Westens oder nicht nur auf der Seite der Ukraine, wo es ja noch den höchsten Grad der Berechtigung hat, sondern man hört es auch von einem Wladimir Putin oder von der MAGA-Bewegung. Und ich glaube, dem sollten wir mit Blick auch auf das kommende Jahr einfach ein höheres Maß an Zuversicht entgegenstellen, für das wir uns entscheiden. Und zwar nicht, indem wir uns die Welt schön trinken, sondern, was ja zwischen den Jahren vielleicht auch mal angesagt ist, sondern indem wir wirklich auch auf Personen und Entwicklungen schauen, die uns Mut machen können.
Hast du jetzt schon für deine Heiligabendpredigt geübt, oder?
Ja, genau.
Kleiner Spoiler für alle, die am 24. bei dir in der Messe sitzen.
Ja.
Nee, aber auf den Punkt würde ich sagen, und das ist auch ein Stück weit so ein bisschen die Entwicklung, wie ich sie zumindest erlebt habe in diesem Jahr und wahrgenommen habe, von Anfang des Jahres, wo vielen Dingen wirklich noch ungläubig gestanden hat und gesagt hat, das kann doch alles nicht wahr sein und einfach nur den Kopf geschüttelt hat. Das haben wir ja auch schon fast ritualisiert in manchen Folgen tun müssen und getan. Bis hin zu den letzten Monaten, wo du auch immer wieder den Hinweis gegeben hast, wir müssen auch positiv daraus gehen. Wir müssen einfach auch das Selbstbewusstsein haben. Wir kommen gleich inhaltlich auch nochmal an die verschiedenen Beispiele. Ne? Wie können wir mit diesen Herausforderungen tatsächlich konstruktiv umgehen und wie können wir den Kopf über Wasser halten und zuversichtlich sagen, ja, das schaffen wir im Sinne von, wir haben die Möglichkeit, damit umzugehen und wir sind nicht nur Spielball. Und insofern Zuversicht, fürchtet euch nicht, finde ich auch einfach die richtige Überschrift, die auch uns ins nächste Jahr tragen sollte.
Und ich glaube, es geht sogar noch um einen Schritt weiter, als den Kopf über Wasser zu halten, sondern es geht wirklich darum, zu gestalten, und daran erinnert ja auch die Weihnachtsbotschaft, dass wir wirklich auf die Ressourcen des Friedens schauen, dass wir die Gestaltung der Welt nicht nur den Machthabern überlassen, die in den Palästen der Mächtigen und der Reichen sitzen, sondern dass wir die Welt gestalten, wirklich ja auch aus den Ressourcen, die zum Beispiel Menschen mir vor Augen führen, wie ein Pater Paolo Dall'Oglio oder die Rabbis for Human Rights. Ich will einfach nur mal die zwei an den Anfang der heutigen Folge stellen. Die Rabbis for Human Rights habe ich kennengelernt, Anton Goodman, vor einigen Monaten auf einer Konferenz, in der es darum ging, die Religion auch als Brücke von Versöhnung zu erleben, wo sie ja häufig wirklich als Brandbeschleuniger nur erfahren wird. Und Anton Goodman und die Rabbis for Human Rights arbeiten in einem Gebiet, das wirklich kaum zur Hoffnung gibt, nämlich im Westjordanland, wo ein generationenlanger Konflikt herrscht, wo eigentlich kaum Aussicht auf wirklichen Frieden besteht. Und sie versuchen für diesen Frieden dort zu arbeiten, indem sie palästinensische Bauern während der Ernte, während der Olivenernte vor radikalen Siedlern schützen, vor Siedlergewalt. Die versuchen, die Olivenbäume zu zerstören, die Ernte zu unterbrechen. Und sie sagen, eigentlich misstrauen uns beide Seiten, uns misstrauen die palästinensischen Bauern, weil wir israelische Rabbis sind und wir werden von unseren Landsleuten als Verräter gesehen, weil wir uns auf die Seite der palästinensischen Bauern stellen. Aber wir machen das für den Moment, in dem sich das Fenster der Geschichte öffnet und wir dann vielleicht diese Brückenbauer für den Frieden sein können. Also auch gegen viele Wahrscheinlichkeiten trotzdem Initiativen zum Frieden und zur Versöhnung wagen und diese Ressourcen zu erkennen. Und wenn sie auch manchmal erst auf Vorrat sind, glaube ich, ist etwas, was das Gebot der Stunde ist.
Das war ja auch immer dein Anliegen, auch in den letzten Folgen, dass du immer wieder gesagt hast, wir müssen auch die kleinen Schritte gehen. Es bringt ja nichts, im Hier und Jetzt zu verbleiben und nicht zu versuchen, insbesondere die Zivilgesellschaft mit ins Boot zu nehmen. Und die Kleinen, seien sie auch noch so, ja, sinnlos will ich gar nicht sagen, aber scheinbar sinnlosen Schritte zu gehen, um einmal für sich auch zu wissen, das Richtige zu tun, aber gleichzeitig auch im Kleinen anzufangen. Und dann kann was Großes draus werden.
Und sichtbar zu machen, dass es eben auch anders geht, dass eben nicht das Recht des Stärkeren die einzige Möglichkeit ist, diese Welt zu gestalten, sondern wirklich auch sich an die Seite der sogenannten Schwachen zu stellen und ihnen Raum zu geben. Also wir müssen nicht automatisch, wenn wir das jetzt auf das Große der internationalen Politik hochziehen. Wir müssen nicht hilflos zuschauen, wie eine Weltordnung entsteht, in der das Recht des Stärkeren gilt, sondern wir können bewusst die Entscheidung treffen, dass wir eine alternative Weltordnung wollen, nämlich die des internationalen Rechts, des Schutzes der Schwächeren und uns dafür Verbündete wirklich auch zu suchen und sie zu finden. Und davon gibt es, glaube ich, genug.
Und wo du gerade internationale Rechtsordnung sagst, da schauen wir gerne, und das wollen wir heute auch an einigen Stellen tun, ganz kurz in eine vorherige Ausgabe unseres Podcasts, und zwar die du leider verpasst hattest mit Professor Dr. Christoph Safferling. Und da würde ich eben gerne diesen Einspieler jetzt mal eben reinbringen.
Mhm. Ich bin eher erschrocken darüber, wie schnell sich die Art der Kriegsführung verändert, also mit diesen furchtbaren Drohnenangriffen. Das sind Dimensionen, die sind unvorstellbar für die Leute, die das jede Nacht erfahren müssen. Also es entwickelt sich rasend schnell. Es besteht offensichtlich keine Veranlassung, hier in irgendeiner Art und Weise ein Stoppschild aufzustellen für keine der beteiligten Parteien. Ja, irgendwann wird es dazu kommen, sei es, weil es nicht mehr anders geht wirtschaftlich, oder weil vielleicht doch, und das ist natürlich auch immer meine latente Hoffnung, vielleicht die Vernunft einkehrt. Dann kommt natürlich tatsächlich die Stunde des Völkerrechts wieder, denn dann muss man sich hinsetzen und Regelungen treffen. Und diese Regelungen sind dann wieder völkerrechtlicher Art. Und dann kann möglicherweise, darüber haben wir schon gesprochen, können vielleicht auch die Vereinten Nationen wieder eine Rolle übernehmen durch die Sicherung des Friedens, durch die Kanalisierung von humanitärer Hilfe, durch die Bereitstellung von Interimsregierungen, wie auch immer. Das wird dann hoffentlich möglich sein. Ja, und wenn am Ende dann auch der Glaube sich durchsetzt, dass das so nicht gehen kann, wie es gelaufen ist, und man für die Zukunft Regeln braucht, um das zu verhindern, das wäre natürlich zu wünschen. Dann wären diese Opfer nicht ganz umsonst.
Das sagt Professor Safarin. Damit trifft er doch eigentlich den Kern, oder?
Er trifft den Kern, und wenn wir auf die Geschichte zum Beispiel des Kalten Krieges schauen, dann erkennen wir genau diese Dynamik. Ist natürlich auch ein sehr schmerzhafter Prozess in dieser Zeit, in der sich der Frieden scheinbar überhaupt nicht abzeichnet, wenn man auf die 50er und 60er Jahre schaut, bis hin in die 70er Jahre hinein mit Stellvertreterkriegen etc. Trotzdem war es wichtig, immer wieder Initiativen auf den Weg zu bringen, auch wie die OSZE, Gespräche, die trotzdem zwischen Ost und West stattgefunden haben, um dann, als sich das Fenster der Geschichte aufgetan hat oder die Tür der Geschichte dann doch hindurchgehen zu können und daran anknüpfen zu können. Und darum dürfen wir es im Moment nicht unterlassen, auch weiter das Völkerrecht nicht nur aufrechtzuerhalten, zu modernisieren, darüber zu sprechen, Initiativen zu starten, die dem gegenseitigen Verständnis dienen, dass man versucht, den anderen zu verstehen. Wir kommen vielleicht nachher nochmal bei der nationalen Sicherheitsstrategie auch als Herausforderung darauf, um dann, wenn sich die Möglichkeit gibt, das zu nutzen und auch um das Gesamtklima umzustimmen. Das jetzt scheinbar auf eine Verhärtung, Konfrontation, auf das Recht der Stärkeren hinausläuft, aber sich davon nicht entmutigen zu lassen, sich nicht zurückzuziehen, sondern weiter aktiv auch für Frieden, Versöhnung und internationales Recht zu arbeiten und einzutreten, auch wenn es scheinbar im Augenblick wirkungslos ist.
Wenn wir mal auf das Jahr zurückblicken, und ich habe mal so eine Übersicht über die Folgen gemacht, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, und ich war tatsächlich überrascht, es waren derer 17, das war mehr als eine pro Monat, das hatten wir uns mal ganz anders vorgenommen. Wir haben insgesamt über 170.000 Zugriffe zu verzeichnen gehabt. Das sei an dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz erwähnt. Trotzdem für dich auch nochmal, gibt es so das eine Hauptthema, was uns immer wieder begegnet ist, der eine Hauptkonflikt, oder wie würdest du das Jahr charakterisieren?
Also ich kann nicht, ja, also das kommt gerade sehr darauf an, welche Brille man aufsetzt. Aus europäischer Sicht, was die Konflikte angeht, steht natürlich weiterhin der Konflikt in der Ukraine im Mittelpunkt. Gleichzeitig sollten wir sehr zur Kenntnis nehmen, dass diese Systemrivalität oder der Systemkampf auch weniger sichtbar an anderen Orten stattfindet. Also wenn wir uns zum Beispiel den afrikanischen Kontinent anschauen, wie viele Stellvertreterkriege dort geführt werden, wenn wir die hohe Zahl an Putschen uns angucken, die jeweils von verschiedenen Seiten gelenkt wird, wenn wir diese Katastrophe im Sudan sehen, dieser Bürgerkrieg, der eben auch kein rein interner Konflikt ist, sondern von externen Akteuren geführt wird, dann sehen wir, dass dieses Systemringen bis dieser diese Systemkonfrontation an ganz vielen Stellen stattfindet. Und ich glaube für mich, das als zentrales Thema, du hast schon so ein bisschen die Dynamik des Jahres aufgezeigt, eben in deiner Begrüßung, dann ist das wirklich der Weg von der Hilflosigkeit und dem Erschrecken und auch dem Stück Verzweiflung für mich hin zu, was sind unsere Ressourcen, wie können wir positiv gestaltende bleiben. Wenn wir immer wieder betonen, dass ja Europa nur am Katzentisch sitzt und dass Europa ja sowieso keine Einflussmöglichkeiten hat, dann ist das eine self-fulfilling post-prophecy. Und ich glaube schon, dass das, was zum Beispiel Bundeskanzler Merz jetzt in seiner Außenpolitik versucht, ist, diesen Jammerstatus und auch diese Opferrolle zu überwinden und die Kräfte zu bündeln, die Europa auch zu einer gestaltenden Größe machen. Da scheint mir aber dann der nächste entscheidende Schritt zu sein, dass wir uns dabei nicht auf Europa beschränken, sondern dass wir wirklich, und das war für mich auch das zweite große Thema, wer sind Bündnispartnerinnen und Bündnispartner in diesem Ringen um eine berechenbare, gerechte und dem Recht folgende internationale Ordnung. Und da gehen wir über Europa hinaus. Und das scheint mir persönlich wirklich auch die Aufgabe für das nächste Jahr zu sein und noch zu wenig im Blick zu sein. Es wird dann immer von Europa als Wirtschaftsraum, Europa als politischen Player gesprochen. Aber ich weiß nicht, warum man das auf diesen Raum beschränkt, weil es so viele andere Bündnispartner da eben auch gibt.
Wir haben ja eine Folge zum Bundesaußenkanzler gemacht. Die hätte man jetzt in der letzten Woche nochmal aufleben lassen können, denn da hat er ja wirklich in Berlin die internationale Politik zusammengeführt, um den Ukraine-Krieg einer möglichen friedlichen Lösung herbeizuführen. Trotzdem würde ich gerne einmal auch nochmal auf Professor Safferling verweisen. Der hat dazu auch was gesagt und hat sich dazu wie folgt geäußert.
Wir sind als Bundesrepublik Deutschland in einer unglaublich schwierigen Situation. In den beiden starken Konflikten, die uns gerade so massiv beschäftigen, Palästina, Israel, auf der einen Seite Ukraine, auf der anderen Seite. Wir haben in beiden Bereichen unglaubliche historische Verantwortung. Und ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland darf sich jetzt aber nicht weiter verstecken. Und wir haben das vielleicht auch zu lange getan, mit gutem Grund. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren, aber wir sind ein wirtschaftlich sehr potenter Staat. Wir sind eine vergleichsweise homogene Gesellschaft. Ich weiß, wir haben auch Probleme natürlich im Inneren. Gleichwohl sind wir eine starke Gesellschaft, ein starkes Volk. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns zeigen und müssen Führungsrolle übernehmen in Europa. Das ist nicht leicht. Das fällt gerade unserer Generation vielleicht nicht so leicht, weil wir anders aufgewachsen sind. Aber ich meine, es geht nicht mehr anders.
Dann ist das auch der Grund, Jochen, dass wir erst einmal in Europa für uns klarkommen müssen, dass wir diese Verantwortung, die wir haben, annehmen. Die nehmen wir ja auch gerade erst mal seit Februar an, seitdem wir eine neue Bundesregierung haben. Das muss man ja auch so deutlich sagen. In den 3 Jahren davor war das bis auf Ankündigung am Rednerpult eher nicht der Fall. Und vielleicht ist das auch die Begründung, dass man erstmal den ersten Schritt geht, ohne den zweiten, den du gerade genannt hast, aus dem Blick zu verlieren. Vielleicht bist du einfach nur zu ungeduldig.
Ja, ungeduldig bin ich sowieso. Das merkst du ja immer, wenn ich dich unterbreche. Mir gefällt das Wort Führungsrolle nicht sehr gut. Nicht, weil ich mit Führung fremde, sondern mir würde das Wort Impulsgeber oder Initiativgeber oder Koordinator besser gefallen, weil ich glaube, dass wir eine wirkliche Stärke nur daraus ziehen, wenn wir verschiedene Länder zusammenbringen, ob das auch auf der europäischen oder der internationalen Ebene ist, Ideen einbringen und die entschlossen vorantreiben. Ich glaube, Führungsrolle ist da ein Begriff von gestern und erinnert mich auch zu sehr an das, was ein Trump oder ein Putin oder ein Xi Jinping wollen mit diesem Denken in Einflusssphären. Aber dann ist es richtig, es ist ein großer Fortschritt, dass Deutschland wieder sichtbar ist mit seinen Initiativen und Menschen zusammenbringen kann. Was die sehr spannende Frage ist, die der Professor ja aufgebracht ist, eine homogene und starke Gesellschaft. Wir richten den Blick nach außen und wir sollten gleichzeitig auch den Blick nach innen richten. Auch der ist ja sehr defizitorientiert geprägt, wenn wir die gesellschaftlichen Diskussionen angucken. Auch da die Ermutigung, Zuversicht zu einer Entscheidung werden zu lassen, die aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht blind ist für die Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft auf jeden Fall stehen. Und das wäre für mich so auch noch ein nächster Schritt, dass wir mal schauen, wo sind die Herausforderungen auch für einen innergesellschaftlichen Frieden? Wo entdeckst du die, will ich jetzt mal dich fragen. Entdeckst du die vielleicht sogar teilweise berechtigt in der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten? Und wo siehst du die Ressourcen?
Unsere gesellschaftlichen Herausforderungen, das haben wir auch immer wieder thematisiert, das gehört ja auch zur Frage dazu, ob wir resilient genug als Gesellschaft sind, um den äußeren Anforderungen standzuhalten. Ich glaube, dass wir da schon an einer Klippe stehen, tatsächlich auch, was die gesellschaftlichen Herausforderungen angeht. Wir haben über Monate, über Jahre davon gesprochen, dass die Gesellschaft gespalten ist. Wir haben das viel zu lange auf Corona geschoben und begrenzt. Aber Corona ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, und das habe ich mir in vorherigen Folgen auch schon mal gesagt, ein Problem, was wir haben, ist, wir kategorisieren Menschen zu schnell. Das haben wir in der Corona-Phase getan. Da waren es die Corona-Leugner. Das waren die, die kritisch sich mit Themen auseinandergesetzt haben, wo man heute vielleicht sagen muss, ja, dass die Kritik war vielleicht oder die Skepsis war vielleicht gar nicht so unbegründet. Das haben wir davor getan mit den Euro-Gegnern. Das haben wir mit den Putin-Verstehern getan, die gesagt haben, vielleicht muss man auf die Herausforderung des Ukraine-Kriegs anders reagieren. Das tun wir jetzt mit den AfD-Wählern. Und das ist eine Gefahr, wo wir uns alle mal zurücknehmen müssen und einfach sagen müssen, können wir nicht wieder es schaffen, in der Sache Dinge zu diskutieren, ohne Menschen zu stigmatisieren? Denn in dem Moment, wo ich das tue, und da muss sich jeder auch an die eigene Nase fassen, übrigens, du weißt ja, ich bin Fanboy von Ronsheimer, die aktuelle Ausgabe mit Jakob Augstein geht genau in diese Richtung. Und da hat er recht. Genau das ist nämlich das Problem, was wir haben als Gesellschaft. Wir stellen uns zu schnell auf moralische Proteste und halten dann alles das, was wir tun, für richtig und für unfehlbar. Unfehlbar, wissen wir alle, ist nur einer. Und wir sind es nicht erkennbar. Wir sind alle nicht
weit gekleidet. Ach so, du meintest es jetzt nicht. Du sagst nicht von mir.
Diesmal, also das ist ja, also du bist... jetzt hast du was zu beichten. Aber also vom Kern her ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Und es ist gar nicht mal, es ist nicht nur die AfD. Die AfD ist vielleicht vielmehr ein Signal, ein Zeichen, eine Folge davon, dass wir uns so miteinander umgegangen sind, umgehen. Und in dem Moment, wo der andere das Stigma hat, Corona-Leugner, oder wo er das Stigma hat, Putin-Versteher, da hat er ein anderes Trikot an, er spielt in einer anderen Mannschaft und im besten Fall will ich gegen ihn gewinnen, im schlechtesten Fall will ich ihn besiegen oder vernichten. Und dann haben wir auf einmal eine ganz fiese Dynamik in unserem gesellschaftlichen Miteinander. Und davon profitieren natürlich Parteien und Institutionen, die sich das natürlich quasi als Wind hinter ihren Segeln verstehen. Insofern glaube ich, dass wir an einem Kipppunkt sind, was unsere Gesellschaft angeht, dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht in die falsche Richtung abbiegen. Ich glaube, dass wir das noch hinbekommen müssen, aber dafür muss jeder auch wissen und merken, worum es geht. Und erst dann sind wir stark genug, auch nach außen hin zu stehen und die Gefahren, die sich da vielleicht ergeben, abwehren zu können.
Aber die entscheidende Frage ist ja, und da würde mich deine Meinung interessieren, wie schaffen wir das? Also die Erkenntnis besteht ja irgendwie nicht seit gestern. Ich glaube, dass die gewachsen ist auch in den letzten Monaten nochmal. Aber wie kommen wir von der Erkenntnis zu einem gesellschaftlichen Turnaround? Denn die Gesellschaft scheint ja eher in eine andere Richtung abzurutschen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Erkenntnis tatsächlich da ist. Also unter uns, wir sprechen darüber, ja, und andere werden das auch sehen, aber in der Breite der Gesellschaft ist das, glaube ich, noch gar nicht angekommen. Da fühlen sich viele noch wohl drin. Und das mag ja auch so sein, dass man sich in der eigenen Blase sicher fühlt. Ja, das ist die Bubble, in der man sich bewegt, im Internet, im Freundeskreis. Und auch schon hat das ganz schön gesagt in dem Podcast, weil er sagte, ja, frage ich ihn mittlerweile auch schon den Gas- und Wasserinstallateur, wenn er kommt und mein Klo repariert, was er denn wählt. Und wenn er die AfD wählt, schmeiße ich ihn dann raus. Wir müssen doch lernen, mit diesen Leuten umgehen zu können. Ich will nicht so weit gehen wie die Familienunternehmer und sagen, wir müssen jetzt Brandmauern niederreißen. Darum geht es gar nicht. Aber wir müssen doch, du sagst immer so schön, anschlussfähig bleiben für Menschen, die an der Wahlurne ein Kreuz gemacht haben und das vielleicht auch nochmal reflektieren wollen.
Oder ja, aber ich frage dich jetzt mal, jetzt kommt wieder der ungeduldige Jochen, wie bitte ganz konkret? Also das, was du jetzt gesagt hast, hätte ich auch von der Kanzel erzählen können. Wie bitte konkret kriegen wir das hin?
So wie du das in den anderen Bereichen immer sagst, mit den kleinen Schritten. Jeder muss das Vorbild werden, jeder muss darauf hinweisen. Du musst, ich erreiche ja nur über LinkedIn jetzt auch nicht die Massen, aber ich werde nicht müde, es im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder zu thematisieren und immer wieder darauf hinzuweisen und immer wieder auch nochmal die Fragen zu stellen. Das ist natürlich unbequem und das ist dann irgendwann, da bin ich auch irgendwann der lästige Onkel, der nicht mehr eingeladen wird, keine Ahnung. Aber das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, dass man das versucht, an jeder Stelle wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und einfach nur hinterfragen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Vortrag vor einer Partei hier in der Gegend und habe genau denselben Punkt gemacht und habe gesagt, und jetzt überlegt euch mal alle, wie seid ihr in der Situation umgegangen? Und da war ein betretenes Schweigen und die haben gesagt, ja, da haben sie recht. Und es kann nur der kleine Schritt sein. Es kann nur der Versuch sein, immer wieder die Leute darauf aufmerksam zu machen und das zu thematisieren. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Ich sehe keine. Siehst du welche?
Also erstmal glaube ich, dass in der Tat die Politik der kleinen Schritte da total wichtig ist und vielleicht dann noch verbunden mit einer Strategie, wie man das möglichst auch breit streuen kann als hörbare Stimme in der Gesellschaft. Darum, kleiner Werbeblock, ist es ja auch notwendig, unseren Podcast zu liken, zu teilen und zu bewerten. Aber das Zweite ist wirklich eine Erwartung auch an die verschiedenen Teile der Gesellschaft. Also das heißt, eine Erwartung an die Medien, die klassischen Medien, wieder deutlicher ihre neutrale Rolle als Berichterstatter und auch sicherlich als Analytiker wahrzunehmen. Aber ich glaube, wir müssen wieder mehr wegkommen von einem Meinungs- und Haltungsjournalismus, der für die Einzelperson total nachvollziehbar ist, aber der letztendlich den Medien ihre Kraft nimmt, klärende und vermittelnde Größe zu sein. Und wenn Medien zu sehr Partei sind in einer gesellschaftlichen Diskussion oder auch in einem gesellschaftlichen Streit, und auch das hat Corona gezeigt, Da sind die Medien in Teilen wirklich so in eine Rolle gekommen, das durchaus positive Anliegen des Schutzes der Bevölkerung irgendwann zu einer ja auch moralischen Instanz gegenüber Kritikern zu werden. So, also ich glaube, die neutrale Rolle, ich weiß nicht, Friedrichsen war es, glaube ich, der gesagt hat, als Journalist darf ich mich mit keiner Sache gemein machen und seien sie noch so gut. Also ich glaube, der Punkt ist wichtig. Ich erwarte von den politischen...
Jochen, ganz kurz. Das hat ein kluger Mann, was du gerade gesagt hast, in einer unserer Folgen genauso gesagt, aber in einem Satz. Ich zeige es dir mal.
Man kann auch zu der Meinung kommen, dass wir nicht mehr so viele Geflüchtete aufnehmen können, dass es zur Rückführung kommen muss. Darüber kann man diskutieren. Die Art und Weise, wie wir darüber aber kommunizieren, muss uns von den populistischen Gruppierungen unterscheiden. Und da sind die politisch Handelnden in der Pflicht, da sind aber auch die Medienschaffenden in der Pflicht. Ja, absolut. Und das betrifft ja eben nicht nur dieses Thema, sondern viele andere gesellschaftlichen Diskussionen auch. Da geht es genau darum, diese neutrale Instanz zu sein. Dann erwarte ich eben von den politisch Verantwortlichen, vor allem von den sogenannten Parteien der Mitte, dass sie eben diese positiven Entwürfe unserer Gesellschaft deutlicher nach vorne bringen. Das, was wir an vielen Stellen in dem Podcast dieses Jahr gesagt haben, ich erwarte von politisch Verantwortlichen, dass sie eine Idee vermitteln, wie die Gesellschaft aussehen kann hinter der man sich versammeln kann. Wenn man etwas von der nationalen Sicherheitsstrategie lernen kann, ist, dass sie zu Anfang klar sagt, so stellen wir uns die Vereinigten Staaten von Amerika vor. Den Inhalt teile ich überhaupt nicht. Aber es wird ein Bild klarer, wo sie hinwollen. Das ist mir mit unserer Gesellschaft und unserer Gesellschaft weniger klar. Und dann gibt es, glaube ich, politische, gesetzliche Maßnahmen, die Spaltentendenzen entgegenwirken. Und da sind wir bei den sozialen Medien und den Algorithmen. Das, was wir an anderer Stelle in diesem Podcast auch gesagt haben oder gemeinsam festgestellt haben, wir brauchen keine Zensur der sozialen Medien, aber wir brauchen gerechte Algorithmen, die genau diesen gesellschaftlichen Austausch, und das ist die positive Seite der sozialen Medien, fördert, aber der die Überrepräsentation von negativen und aggressiven Inhalten eben nicht fördert, sondern wirklich einen gerechten Austausch auch und der auch dezenten und differenzierten Aussagen Raum gibt.
Wir haben mit Juliane Schäuble ja gesprochen, nachdem die neue US-Regierung 100 Tage im Amt gewesen ist. Und sie hatte in dem Zusammenhang diesen Punkt hier noch gemacht.
Die ganze Debatte hat sich sehr stark radikalisiert. Also man erweckt immer den Eindruck, wenn die andere Seite gewinnt, dann geht die Demokratie unter, dann geht das Land unter. Und wenn man so argumentiert, dann hat man kaum noch Möglichkeiten, aufeinander zuzugehen, weil die andere Seite ist ja diejenige, die mich ins Gefängnis stecken möchte oder diejenige, die mich verfolgt. Trump zeigt ja gerade, dass er vor allem vom Rachengedanken auch getrieben ist, also von wegen großer Plan. Das ist ein ganz starkes Motiv bei ihm.
Heißt das, dass es tatsächlich auch die persönlichen Dinge sind, die viel mehr Einfluss nehmen als der große Plan oder das, worauf es hinauslaufen soll?
Ja, also je mehr Politik personalisiert wird in dem Sinne, dass es nicht mehr ein Ausdiskutieren von richtigen Strategien oder politischen Maßnahmen gibt, sondern indem Politik zum Beispiel, und das zeigt ja die nationale Sicherheitsstrategie, auf eine Person zugeschnitten wird, dann sind natürlich auch genau diese persönlichen Wertmaßstäbe, diese persönlichen Aversionen sind natürlich dann direkt in der Politik wirklich spürbar. Und dafür ist ja die Administration Trump wirklich ein klassisches Beispiel. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, nachprüfen zu lassen, wie häufig der Name des Präsidenten in der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten vorgekommen ist. Beim Präsidenten George Bush war es keinmal oder beim zweiten Bericht dann viermal. Und ich glaube, bei Trump war es 24 Mal die persönliche Erwähnung des Namens. Das ist natürlich eine Form von Politik, der wir eben auch ein anderes Modell entgegensetzen sollten. Nämlich, dass es nicht darum geht, einem politischen Führer oder einer Führerin zu folgen und der im Grunde alle Gestaltungsmacht zu geben, sondern darum ist es ja so wichtig, den Parlamenten und damit einer Meinungsvielfalt wirklich auch Raum zu geben, dass Dinge wirklich auch ausdiskutiert und gegeneinander abgewogen werden können und nicht der persönlichen Laune einer Führerin oder eines Führers zu unterliegen.
Das wollen wir auch gar nicht weiter vertiefen, was wir da in den USA noch alles so sehen und beobachten müssen, weil dann sind wir ja wieder in dem Modus des Beklagens und da wollen wir ja gar nicht rein.
Ich glaube, da geht es auch gar nicht um Klagen, sondern es geht darum, vor Augen zu führen, wofür es einen Gegenentwurf braucht. Also ich glaube, mit dem Klagen sind wir weit genug. Und vielleicht nenne ich jetzt doch noch einen interessanten Punkt. Bei allem Befremdlichen, was uns zum Beispiel in dieser nationalen Sicherheitsstrategie begegnet, uns trotzdem auch so sehr, dass auch unser Ohr bluten lässt und unser Herz, trotzdem weiter auch die Frage zuzulassen, wo haben Sie vielleicht auch zum Beispiel in der Frage an Europa einen Punkt? Das ist genau dieses, diese Bereitschaft, weiter bei sich lebendig zu halten, auch den ich überhaupt nicht auf den ersten Blick verstehe, denjenigen auch zuzuhören. Ich finde, das machst du in deiner Arbeit in den sozialen Medien sehr, sehr gut, indem du auch mit Menschen ins Gespräch kommst, die dich vielleicht sogar zu Anfang beschimpfen oder die deine Meinung massiv in Frage stellen, dass du mit ihnen ins Gespräch kommst und dass du denen auch zuhörst und sie nicht einfach als Idioten abstempelst. Und ich glaube, darauf kommt es auch an. Und das ist die spannende Frage, wo sollten wir uns auch als Europa in Frage stellen?
Ja, das, manche sind dazu bereit, bei anderen klappt es weniger. Und da gilt dann das, was Christian Wulff bei uns im Podcast gesagt hat.
Wenn ich die Verschwörungstheoretiker höre, die irgendwelche Verschwörungstheorien haben, sich gegenseitig bestärken, dann treffen sich auch nur noch Leute mit zwei Meinungen, der eigenen und der falschen. Dass es eine dritte, vierte, fünfte gibt, die richtiger sein könnte, besser begründet sein könnte, da wundern sich die Leute mal, dass ich denen sage, jetzt denken sie doch nochmal von der anderen Seite drüber nach.
Ja, stimmt. Aber die Mehrheit der Menschen, die vielleicht das, was wir erzählen, äußerst kritisch beurteilen, sind nicht die Verschwörungstheoretiker. Das sind vielleicht 5% des Spektrums oder lass es 10 sein. Aber die große Mehrheit, glaube ich, gehört eben nicht zu diesen Verschwörungstheoretikern. Da muss ich bereit sein oder da sollte ich bereit sein, mir kritische Gegenfragen stellen zu lassen. Und ich glaube, wir waren eben bei der Corona-Pandemie, der gesellschaftliche Schaden wäre bei weitem nicht so groß gewesen, wenn wir nicht alle in die Ecke der Verschwörungstheoretiker oder der Corona-Leugner gestellt hätten, sondern wirklich diese Fragen als kritische Fragen zugelassen hätten. Das heißt ja nicht, dass wir in allem hätten übereinstimmen müssen, aber das ist genau ein Beispiel dafür. Und ich würde gerne mal ein bisschen hartnäckig bleiben und nochmal bei dieser nationalen Sicherheitsstrategie bleiben, wenn das für dich okay ist. Gut. Wir sollten uns nicht zu sehr mit rein vertiefen, aber siehst du irgendeinen Punkt, nehmen wir uns mal diesen europäischen Teil vor, den Teil zu Europa. Siehst du irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest, ja, da haben sie möglicherweise recht?
Also sie hatten natürlich recht mit dem Hinweis, dass wir die letzten 60, 70 Jahre großartig auf Kosten der USA gelebt haben. Und dass wir auch unsere Sicherheit großartig auf Kosten der USA verteidigt haben. Und ich kann auch aus deren Position ein Stück weit nachvollziehen, dass das Handelsbilanzdefizit für sie ein Problem ist. Was ich nicht teile, ist die Art und Weise, wie sie darauf reagieren. Was ich überhaupt nicht teile, ist die Tatsache, dass sie Parteienfamilien identifizieren, die sie massiv unterstützen wollen, wenngleich man natürlich auch sagen muss, ist mir in den sozialen Medien auch immer wieder als Gegenargument begegnet, Lars Klingbeil hat auch Joe Biden im Wahlkampf unterstützt und zwar massiv vor Ort. So, was soll man dem denn jetzt antworten, der sagt, warum darf denn Trump das jetzt nicht bei uns machen? Was ist denn die Antwort darauf?
Ja, das ist eben das Messen mit zweierlei Maß, dass nicht nur die Amerikaner können, wenn sie uns mangelnde Meinungsfreiheit vorwerfen, sondern was wir in der anderen Richtung eben auch zum Teil können.
Ja, und genau, warum machen wir es? Weil wir uns für moralisch auf der richtigen Seite wählen.
Ja.
Ne? Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist so ein Stück weit, was dahinter steht. Und das ist eine Denke, von der muss man sich verabschieden, bin ich fest von überzeugt. Weil der Zweck heiligt die Mittel nicht. Wir müssen schauen, dass wir mit unseren Mitteln sauber bleiben und dann werden wir auch allen Herausforderungen, die uns begegnen, trotzen können. Aber da müssen wir sehr klar für uns sein und den Schuh muss man sich dann auch anziehen und muss sagen, okay, das passt nicht. Und nüchtern betrachtet, er unterstützt die Parteienfamilie, die ihm am nächsten steht. Das mag die CDU beklagen, dass sie nicht mehr die Parteienfamilie, nicht mehr zu der Parteienfamilie gehört, die den Republikanern am nächsten steht. Aber das ist jetzt erstmal vom Prozedere her etwas, wo man sagen muss, ja, finde ich doof, weil es gegen meine Überzeugung läuft und finde ich auch doof, weil natürlich das jetzt nochmal andere Mittel und Möglichkeiten in den Wahlkampf hineingibt, muss man vielleicht überlegen, ob das grundsätzlich so ist. Aber wenn wir anfangen, mit den Methoden, die Amerikaner zu ärgern, ja, dann muss man doch damit rechnen, dass die viel größere Ressourcen haben, um uns zu ärgern. Dann muss man nur einmal auf die Landkarte gucken, dann sieht man das.
Wenn ich so auf die nationale Sicherheitsstrategie schaue, dann wird mir natürlich ganz bange, wenn da so an verschiedenen Stellen Begriffe auftauchen wie kulturelle Gesundheit. Das erinnert mich an ein Sprech dunkelster deutscher Geschichtsabschnitte. Den kann ich überhaupt nicht teilen. Zugleich die Frage, die an uns geht, ist, haben wir einen positiven Entwurf der deutschen und der europäischen Gesellschaft? Also da sind wir wieder bei der Frage, wer wollen wir eigentlich sein? Und zwar nicht nur, und das scheint mir eine große Schieflage unserer Gesellschaft zu sein, in der individuellen Lebensgestaltung, sondern der Gestaltung unseres Gemeinwesens. Und ich glaube schon, dass in der gesellschaftlichen Diskussion der vergangenen 20 Jahre auch mit so einem moralischen Impetus Menschen bestimmte gesellschaftliche Themen aufoktroyiert worden sind, die in Teilen völlig richtig sind, aber wenn sie als die einzig Relevanten markiert werden, eben auch Menschen dieser gesellschaftlichen Entwicklung und dieser gesellschaftlichen Diskussion überdrüssig gemacht haben. Das große Thema ist, glaube ich, wieder die Entdeckung des Gemeinwesens. Das ist etwas, ich nenne das ja immer die Schleifspuren des Neoliberalismus, die unserer Gesellschaft wirklich verloren gegangen ist. Dieser Gedanke des Gemeinwesens. Und darüber müssen wir mit allen Generationen ins Gespräch kommen. Aber ich stelle das auch fest, nochmal mit der jüngeren Generation, die ja im Grunde um uns Älteren sagt, ihr habt uns die Zukunft geraubt, ihr habt uns Altlasten auferlegt und jetzt kommt er uns noch mit der Wehrpflicht. Das ist in Teilen berechtigt, das ist aber in anderen Teilen auch eine Fortsetzung der Jammerkultur. Von daher, also auch da wirklich den gesellschaftlichen Dialog zu suchen und zu fragen, wie können wir denn das Gemeinwesen wieder mehr entdecken und das Gemeinwesen wieder mehr gestalten. Also das ist von Seiten dieser nationalen Sicherheitsstrategie und aus dieser politischen Ecke Anfragen an die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Den Teil sollten wir uns rausnehmen, weil der ist in der Tat berechtigt, nicht mit den Argumenten, die diese politische Ecke benennt. Und vor allen Dingen darf man dann nicht auf die Probleme der Autorin in ihrem eigenen Land, nämlich den Vereinigten Staaten, schauen. Aber den Teil sollten wir aufnehmen. Wir sollten uns nicht zu eigen machen, diese Neigung mit Freund- und Feindbilder und für alles einen Schuldigen zu suchen. Das sind für diese politischen Kreise dann die Migrantinnen und Migranten. Und zugleich trotzdem die Frage zuzulassen, die Menschen bewegt, wie verändert sich unsere Gesellschaft, wenn der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel steigt. Also und zwar nicht mit dem Reflex, da müssen wir sie alle abschieben und wir müssen wieder eine rein biodeutsche Gesellschaft werden und trotzdem gleichzeitig zu schauen, vor welche Herausforderungen stellt das unsere Gesellschaft und wie wollen wir die positiv lösen und zwar nicht mit einem moralischen Appell und einer Ideologie, von der der Großteil der Menschen sagt, aber das hat mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Also sich wirklich auch da auf einen offenen und ehrlichen Dialog einzulassen und Probleme nicht beiseite zu schieben und mit moralischer Empörung zu brandmarken, sobald man sie benennt.
Ja, also du hast jetzt einen großen thematischen Bogen geschlagen, bist aber hinterher wieder zu dem Punkt gekommen, um den es eigentlich geht. Genau, wir müssen schauen, dass wir miteinander vernünftig wieder in den Diskurs kommen. Und dass wir in der Sache miteinander streiten können, aber uns nicht gegenseitig irgendwelche persönlichen Vorwürfe dahinter oder damit verbinden. Ich würde einmal noch auf die Sicherheitsstrategie zurückkommen und vor allen Dingen auch auf diese Erzählung, dass uns die Meinungsfreiheit fehlt. Muss man sich ja auch mal kurz mit auseinandersetzen und überlegen, was kann denn da dran sein? Was meinen die denn? Man darf aber auch nicht zu viel Verständnis dafür haben, sich jeden Schuh anziehen, weil er hingehalten wird. Die andere Seite tut es auch nicht. Denn gleichzeitig ist ja Meinungsfreiheit in den USA, also ich meine, muss man sich mal überlegen. Ne? Das sagt der Präsident, der jetzt Milliardenklagen gegen Medien eingereicht hat, die deren Meinung, die verschriftlicht worden ist, ihnen nun mal nicht so gefallen hat. Also das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Ne? Für wen gilt denn die Meinungsfreiheit? Und ich glaube, dass der Punkt zu hart ist, uns diese fehlende Meinungsfreiheit vorzuwerfen. Ich glaube aber, dass er, und das ist der Impetus, den du auch gerade geschildert hast, dass er nicht ganz unberechtigt ist an manchen Stellen, weil es nämlich scheinbar Themen gab, die man zwar aussprechen durfte, da wurdest du auch nicht für ins Gefängnis gesteckt oder dergleichen, aber du wurdest schon dafür angesehen, von der Gesellschaft insgesamt. Ne? Also nennen wir die Corona-Leugner, die wussten genau, wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe Sorgen bezüglich der Impfung und der Nebenwirkungen, dann haben sie eine gesellschaftliche Ächtung zu erfahren. Dann kann man schon an den Punkt kommen und sagen, ist das noch Meinungsfreiheit, die hier herrscht? Aber das ist Meinungsfreiheit in einem marginal oder einem ganz, ganz kleinen, großen Fokus. Also ich gehe quasi mit dem Mikroskop hin und schaue auf die Gesellschaft und sage, ist das denn auch noch Meinungsfreiheit? Und an den Punkt muss ich sicherlich sagen und kommen, nee, ist es wahrscheinlich nicht gewesen.
Entschuldigung.
Nö, du, mach ruhig.
Okay, also ich glaube auch, da geht es wirklich um die Frage des gesellschaftlichen Klimas und des Erwachsenen-Diskutierens. Was meine ich damit? Also ich glaube, es gibt keine Einschränkung der Meinungsfreiheit in dem Ausmaße von so etwas wie dem tiefen Staat, der Dinge da unterbindet. Und trotzdem hat es genau auf der einen Seite diese moralische Empörung gegeben, die Leute schnell in eine Ecke gestellt hat. Das hat das Meinungsklima beeinträchtigt. Das wird häufig von den Anhängern wie zum Beispiel der AfD häufig benannt. Man darf in diesem Land ja nichts mehr sagen. Auf der anderen Seite gibt es aber genau diese populistischen Shitstorms, dass wenn man sozusagen eine andere Meinung sagt, die zum Beispiel für Migration, für gestaltete Migration spricht oder für eine liberale Werteordnung, erntet man von dieser populistischen Seite Shitstorms, die sich gewaschen haben. Ich meine, du hast das ja selber auch mit Beiträgen erlebt, die du auf Facebook geteilt hast. Und das dritte Element ist, wie gehe ich mit anderen Meinungen um? Also dann haut jemand eine starke Meinung raus und erntet Widerspruch und ist beleidigt und sieht darin eine Einschränkung seiner Meinungsfreiheit. Nein, das ist der Teil einer erwachsenen Diskussion. Wenn ich meine Meinung sage, muss ich auch damit leben, dass mir widersprochen wird. Und ich glaube, viele Menschen können nicht mehr damit leben, dass ihnen widersprochen wird. Und diese Diskussionskultur, und die fängt mit der Bildung in der Schule an, die muss ich wieder mehr stärken, dass wenn mir jemand widerspricht, er mich nicht beleidigt, sondern dass es Teil einer erwachsenen Diskussion ist.
Ja, wenn denn der Widerspruch auch so vorgetragen wird.
Ja.
Dass relativ schnell sind wir dabei, ach, das ist ja Quatsch. So, nein, das ist nicht Quatsch, das ist eine andere Meinung. Ja, und dann, wenn mir jemand sagt, es ist Quatsch, dann kann ich natürlich auch wieder anders reagieren. Und insofern ist das schon ein Problem. Aber gleichwohl, darauf wollte ich hinaus, das ist wirklich ein Aspekt unter dem Mikroskop in Deutschland betrachtet, wo man sagen muss, okay, da kann man drüber reden, ob das unter der Überschrift Meinungsfreiheit so ist, wie es optimalerweise sein soll. Das schmälert aber nicht die Tatsache, dass wir hier natürlich unsere Meinung sagen dürfen und dass natürlich keine staatlichen Repressionen vorhanden sind und dasselbe aber in dem Land, von dem diese Vorwürfe kommen, anders gehandhabt wird. Das ist schwierig.
Ja, also ich bin mit deinem Mikroskop noch nicht so einverstanden, weil das nicht was rein Punktuelles ist, zumindest nicht von der Ausstrahlung her, sondern viele Menschen in diesem Land laufen wirklich mit diesem Lebensgefühl um. Und sobald du dich zum Beispiel in den sozialen Medien bewegst, ist das etwas, was dir ganz schnell auch wirklich passieren kann. Also von daher, Ja, also ich glaube, mit dem Thema müssen wir uns wirklich noch mal näher beschäftigen. Also wie ist es um den Zustand unserer Meinungsfreiheit bestellt in diesem Land und was sind negative und was sind ermöglichende Faktoren für diese Meinungsfreiheit? Weil ich glaube, es ist auch zu einfach wieder zu sagen, ja Leute, ihr müsst das doch nur richtig verstehen. Also eigentlich ist das doch nur ein ganz kleiner Teil, aber ein größerer Teil der Menschen erlebt es eben ein bisschen in seinen Alltag hinein anders.
Ich weiß, was du meinst. Und,
du verstehst mich mal, das ist ja außergewöhnlich.
Ich ahne zu glauben, dass ich weiß, was du meinen könntest. Nein, dann bin ich da falsch verstanden worden. Ich habe das gemeint, wenn ich auf den Wert der Meinungsfreiheit an sich schaue, dann ist der erstmal da. Und er ist in kleineren Aspekten, ist er defizitär, vielleicht bei uns auch. Und dass diese aber bei den Menschen ein Gefühl, ein Ohnmachtsgefühl oder ein Gefühl von eingeschränkter Meinungsfreiheit dann vielleicht auslösen, was größer ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist so. Und du weißt das, aber das auch immer gesagt, das ist auch eine Frage, wie Staat kommuniziert. Das Thema als Bundeskanzlerin Dinge für alternativlos zu erklären, heißt, ich darf nicht drüber diskutieren. Oder wenn ich es tue, dann muss ich mich aber auch damit auseinandersetzen, dass ich schief angeguckt werde. Und das ist schwierig. Und dann hat sowas natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Gleichwohl muss man auch nochmal immer schauen, wer sagt es uns denn? Ich meine, Selbstreflexion ist immer wertvoll, aber gleichzeitig muss man auch schauen, von wem kommt es. Das macht es jetzt nicht besser, aber es ist ordentlich, das finde ich nochmal ein. Lass uns gerne auch nochmal auf die Frage schauen, wie hat sich das denn jetzt nicht nur im gesellschaftlichen Kontext entwickelt, sondern vielleicht auch insgesamt global. Und Christian Wolf hat dazu bei uns im Podcast Folgendes gesagt.
Und langfristig sind wir in einer ganz, ganz besorgniserregenden Entwicklung, dass das, was nach dem Zweiten Weltkrieg in der Welt Konsens war, nicht mehr Konsens ist.
Damit hat er leider recht.
Das
gilt. Oder willst du ihm jetzt zum zweiten Mal widersprechen?
Das gilt. Da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite gilt das, glaube ich, wirklich für die Sicherheit der Grenzen im europäischen Raum. Das hat leider nie seltener für die Art und Weise gegolten, wie wir in anderen Teilen der Welt agiert haben. Auch schon während des Zweiten Weltkriegs, während der Zeit des Kalten Krieges mit den sogenannten Stellvertreterkriegen oder auch mit dem, was sich bis heute in Afrika oder im Mittleren Osten abspielt, das ist zum Teil auch ein romantisierender Blick auf die Zeit des Kalten Krieges, wo es sicherlich ein höheres Maß an Stabilität gegeben hat, weil es ein Gleichgewicht gegeben hat. Aber ob das wirklich so für die globale Politik gegolten hat, möchte ich in Zweifel ziehen.
Dann wollen wir ihm noch mal eine dritte Chance geben, dass er von dir eine Zustimmung erfährt, und zwar mit diesem Einspruch.
Es ist natürlich auch ein allgemeiner Zug der Zeit, dass Menschen, wenn sie aus Geschichte gelernt hätten, ja keine Kriege mehr führen würden. Wir aber erlebt haben, dass in Europa nach dem schrecklichen 30-jährigen Krieg dann 1648 die Welt, die damals bekannte Welt, neu geordnet wurde, dann 1815 beim Wiener Kongress, dann 1919 in Versailles, 1945 in Jalta und jetzt auch wieder die Neuordnung der Welt irgendwie ansteht. Nur die letzten hat es immer nach Kriegen gegeben und diesmal wollen wir sie ohne Krieg hinbekommen. Das ist die große intellektuelle Herausforderung.
Hat er denn da wenigstens recht?
Ja, also da kann ich ihm vollen Herzen zustimmen. Und das ist ja auch die berechtigte Sorge vieler Menschen, dass wir in eine Dynamik reinkommen, wie zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg, wo eigentlich niemand einen großen Krieg wollte, aber wo man durch eine Dynamik der Aufrüstung, auch durch die Schaffung von Fronten irgendwann in eine solche Dynamik hineingekommen ist, die dann die Welt in diesen Krieg hat hineinrutschen lassen. Aber dafür ist es eben notwendig, dass wir weiter auch die internationalen Institutionen wie die UNO, wie die OSZE im Blick behalten, stärken, weil das sind die einzigen, glaube ich, Institutionen, die genau dieser Dynamik auch Einhalt gebieten können.
Absolut. Und wir erleben ja auch ein Wiedererstarken der NATO direkt nach den Bedrohungsszenarien, die sich auch gegen uns gerichtet haben. Dass Schweden in die NATO eingetreten ist, das wäre ja vor einigen Jahren nicht zu denken gewesen. Und der französische Präsident hat sie vor einigen Jahren als Hirntod bezeichnet. Davon sind wir weit entfernt. Also wir merken schon, dass wir, Stichwort fürchtet euch nicht, schon in der Lage sind, uns, wenn es drauf ankommt, auch dort gemeinsam zu versammeln, wo es notwendig ist. Und ich glaube auch, dass das im europäischen Kontext, das hat ja der Gipfel jetzt auch nochmal gezeigt, möglich ist, diese Aufgaben wahrzunehmen, die ansonsten eigentlich wir ganz gerne über den großen Teich geschoben haben und den Amerikanern zugebilligt haben. Da ist schon ein großer Prozess und ein großer Stück des Weges gegangen worden in den letzten Monaten und Jahren. Das ist schon mein Eindruck. Und wenn sich das so weiterentwickelt, dann geht das auch in die richtige Richtung.
Ja, es stimmt. Also was die Organisation der Verteidigungsfähigkeit angeht und auf diesem Weg auch ein Stück Stabilität herzustellen, indem man den Aggressoren nicht den Mund wässrig macht, indem man ein so wehrloses Opfer ist. Das stimmt und das zeigt insgesamt, dass man auch internationale Institutionen wieder verlebendigen kann, die scheinbar hirntot sind. Aber das muss in gleicher Weise eben auch für die vermittelnden Institutionen gelten und dass man eben das Völkerrecht nicht in das Archiv der Geschichte stellt, sondern als ein wichtiges Regelungsinstrument eben auch lebendig hält.
Wenngleich natürlich wir mit Professor Safferling auch dieses Thema damals besprochen haben und er sagte, es ist schon schwierig in der jetzigen Zeit das Völkerrecht noch aufrechtzuerhalten, wenn es allenthalben abgelehnt wird. Das ist dann so ein bisschen das Problem im Moment, dass gerade die UNO und auch das Völkerrecht insgesamt, der internationale Strafgerichtshof, natürlich davon leben, dass die Akzeptanz vorhanden ist und dass die Mitgliedstaaten auch mitmachen und bereit sind, es einzuhalten und vor allen Dingen, dass Schutzmächte auch bereit sind, einzuschreiten, wenn dagegen vorgegangen wird. Das ist ja der Punkt, den wir jetzt auch gerade sehen in der Ukraine. Ne? Wie groß ist denn der Bekennerwut? Wie groß ist denn die Bereitschaft tatsächlich einzugreifen und einzuschreiten und es dann doch nicht zu tun? Das sind Fragen. Ich würde mal die These wagen, dass wir im nächsten Jahr vielleicht auch nochmal das thematisieren werden, inwieweit Schutzgarantien für die Ukraine denn tatsächlich konkret aussehen können. Und da hat der Kanzler ja, sag mal, die Backen aufgeflustert und den Mund gespitzt. Hoffen wir mal, dass er nicht pfeifen muss, aber das ist schon nochmal das Thema. Es lebt davon, dass Staaten auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, also ich würde gerne zu der Situation des Völkerrechts und das, was Professor Safferling gesagt hat, zwei Punkte benennen. Das eine ist, ich habe eben zu Beginn von den Rabbis for Human Rights gesprochen, die Friedensarbeit auf Vorrat machen. Das heißt, auch in Zeiten, in denen das Völkerrecht scheinbar immer weniger Akzeptanz findet, trotzdem es weiter immer wieder zu benennen als wichtige Größe und in Erinnerung zu behalten. Und das andere scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, wie kann ich wieder zu einer erhöhten Akzeptanz des Völkerrechts denn beitragen? Das ist ja sehr aktuell geworden nochmal in der Fragestellung, warum haben die Länder des sogenannten globalen Südens für uns überraschend wenig Interesse gezeigt, zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland mitzutragen. Weil sie natürlich gesagt haben, und da waren wir eben, bei dem Punkt waren wir eben schon mal, Also für euren europäischen Raum habt ihr das immer aufrechterhalten. Wenn es um schwache Länder gegen das Völkerrecht verstoßen haben, dann wart ihr immer sofort ganz vorne. Sobald es stärkere Länder betraf und sofern es euren wirtschaftlichen Interessen widersprochen hat, habt ihr das Völkerrecht weit hinten platziert.
Das hast du schon mal gesagt. Ich kann es mal eben einspielen.
Es ist eine ungute Tradition, dass wir mutig in Menschenrechtsfragen waren, wenn der Gegner nicht zu mächtig war und wir keine wirtschaftlichen Interessen im Spiel haben. Dann sind wir immer sehr laut und mutig, Menschenrechte einzufordern. Sobald das anders ist, drehen wir den Tonregler schon erheblich runter. Genau, also ich schaffe Akzeptanz, indem ich es wirklich auch konsequent anwende. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, und das ist die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges gewesen, wo wir uns vielleicht auch in eine Richtung bewegt haben, die ungut war und die der nationale Sicherheitsstrategie der USA aufgreifen, auch wenn ich sie da nicht voll teile. Da wird davon gesprochen, dass man eben auch Länder, Staaten in ihren kulturellen und politischen Eigenheiten erst einmal akzeptieren muss und nicht versuchen muss, umzuerziehen sozusagen, bevor man mit ihnen ins Gespräch kommt. Es gibt schon auch Kritiker des Völkerrechts oder der Menschenrechte, die sagen, wir haben dieses Völkerrecht und die Menschenrechte auch von ihrem Kernbestand aus ausgeweitet und damit auch in Konflikte gebracht mit kulturellen Entwürfen anderer Staaten und anderer Regionen dieser Welt und damit die Akzeptanz gemindert. Das heißt, die Akzeptanz des Völkerrechts ist vielleicht auch dadurch zu erhöhen, dass man sie nochmal in die Diskussion der Völkergemeinschaft gibt und sagt, was ist unaufgebbarer zentraler Bestand des Völkerrechts und der Menschenrechte und was ist eher auch kulturell eingefärbt und sollte jedem Land auch überlassen bleiben. Ich weiß, dass das durchaus eine gefährliche Diskussion sein kann, weil wenn dadurch das Völkerrecht und die Menschenrechte grundsätzlich unterminiert werden, aber es nützt auch einfach nichts, sich moralisch aufzuplustern und zu sagen, das müsst ihr doch genauso sehen wie wir. Nein, andere Teile der Welt sehen bestimmte Dinge anders als wir und damit müssen wir umgehen.
Das ist auf jeden Fall so. Und in dem Zusammenhang, das sind ja auch Erfahrungen, die übrigens die Kirche macht. Ne? Also als Weltkirche weiß man ja, mit welchen Positionen man umzugehen hat und wie man da Interessen zusammenbringen muss. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal den Blick auf unsere Päpste richten, die wir in den letzten Jahren hatten. Und auch die Frage, welchen Schwerpunkt legen Sie denn? Und wie ich finde, und das haben wir an manchen Stellen auch schon mal gesagt, legt der aktuelle Papst tatsächlich den absolut richtigen Schwerpunkt für die jetzige Zeit, den ich als politischen Friedenspapst im Moment bezeichnen würde. Und im Gespräch mit Erzbischof Georg Genswein ist das auch nochmal zur Sprache gekommen.
Sie haben gerade selbst den Friedensgruß von Papst Leo angesprochen, als er auf die Loggia getreten ist. Ich sag mal, wenn man sich so die letzten Päpste, die ich so aktiv mitbekommen habe, anschaut, dann war der erste Satz auf der Loggia ganz häufig auch Teil der Programmatik. Also, so würde ich es zumindest deuten, bei Benedikt die Demut vor dem Amt und vor der großen theologischen Fragestellung als Diener im Weinberg des Herrn, die joviale Persönlichkeit und Freundlichkeit und Menschenzugewandtheit von Franziskus über den dieses joviale Buona Sera und jetzt ganz bewusst der Friedensgruß von Papst Leo, der natürlich auch theologisch verstanden werden kann, aber auch insbesondere durch seine späteren Einlassungen und wiederholten Einlassungen immer wieder natürlich auch eine politische Dimension bekommen hat. Erleben wir jetzt einen politischeren Papst, der vielleicht die Diplomatie auch noch mal mehr, ich sag mal, in der Bundespolitik würde man sagen, zur Chefsache macht? Oder ist das zu viel der Interpretation?
Die Frage nach dem Frieden ist, meine ich, und das ist meine Erfahrung, 28 Jahre Vatikan, direkt im Vatikan, ist immer Chefsache gewesen. Die Frage ist, wie die Chefsache dann auch ausgelegt wurde, wie sie öffentlich präsent gemacht wurde. Und dann spielt natürlich auch sehr stark einfach die Persönlichkeit des Papstes eine Rolle. Das dürfen wir nie vergessen. Jeder Papst ist einer der Vertreter des Friedens. Inwieweit er den Frieden oder in welcher Weise er diese Botschaft mitteilt, ist immer auch eine, ja, sagen wir so, ein Zeichen seiner Persönlichkeit. Sie haben jetzt die drei Päpste, Franziskus, Benedikt und Leo, angesprochen. Man merkt schon in der Art und Weise, wie das Thema behandelt wurde. Der eine ist eben ein, also aus der Theologie kommend, eine Person, die sehr reflektiert darüber gesprochen hat. Franziskus hat da viel unmittelbarer gesprochen, was nicht heißt, nicht reflektiert, aber er konnte da schon mal so einen Pfeilschuss loslassen, was nicht unbedingt zur vatikanischen Diplomatie gehört, beziehungsweise was gefährlich sein kann. Und jetzt, nach 5 Monaten Papst Leo, sieht man also sehr deutlich, dass dieses Thema für ihn, also auch in Ansprachen, sehr viel größeres Gewicht hat und er dieser Frage auch sehr viel größeres Gewicht beimessen möchte. Insofern ist es tatsächlich auch, meine ich, da haben Sie, gebe ich Ihnen völlig recht, ist es schon auch eine, ja, eine programmatische Aussage gewesen, dieser, mit diesem Satz das Pontifikat zu beginnen.
Ja, also wenn wir jetzt nur mal auf die letzten zwei Päpste schauen, dann hat Franziskus sicherlich mit sehr starken Zeichen gearbeitet, die auch Gegenentwürfe zur Machtpolitik der Großen dargestellt haben. Ich erinnere an die Szene mit der südsudanesischen den Verhandlungsdelegation, wo er jedem einzelnen Teilnehmer der Delegation und Teilnehmerin die Füße geküsst hat, um deutlich zu machen, mit eurer zerstörerischen Art von Größe werdet ihr nicht zu einem Frieden kommen, sondern ihr müsst wirklich bereit sein, das Undenkbare zu tun und eine Größe zu suchen, die den anderen nicht klein macht. Also es ist eine andere Welt möglich. Das hat er sehr sichtbar da gemacht und auch durchaus, was den Südsudan angeht, ja auch Wirkung erzielt. Und das andere ist in der Tat jetzt das Vorgehen von Papst Leo, der sicherlich auch die Rolle des Vatikans nochmal als Friedensdiplomat systematischer angeht und mit vielleicht weniger großen Zeichen, aber doch mit sehr viel Detailarbeit im Kleinen und im Hintergrund eben auch nach vorne
Und
bringt. Und das ist
mit
etwas, was die
klaren
Welt braucht.
Botschaften, das
Ja.
finde ich auch erfrischend.
Ja, also zum Beispiel, was ich ihm so nicht zugetraut hätte, auch die Frage eines fairen Umgangs zum Beispiel mit Migrantinnen und Migranten gegenüber der US-Administration so klar zum Ausdruck zu bringen, das ist ja schon mal auch eine Ansage. Er scheut sich also auch bei aller dezenten Art und Weise, wie er das angeht, scheut er sich an entscheidenden Punkten nicht, auch klar Farbe zu bekennen. Und ein Papst Franziskus hat das gemacht, indem er eben an die Brennpunkte der Migration gereist ist. Ja, ein Papst Leo versucht das wirklich eher als ein politischer und systematisch vorgehender und diplomatischer Friedenspapst.
Siehst du die Rolle der Kirche gerade auch beim Schenken von Zuversicht angesichts der aktuellen Weltlage konstruktiver als in der Vergangenheit, jetzt aktuell?
Auch da kommt es ja sehr darauf an, von welchen Weltteilen wir sprechen. Also ich glaube, die Kirche ist in vielen Weltteilen auch ein sehr aktiver Friedensfaktor, was Versöhnungsprozesse angeht. Da kommt den Kirchen eine sehr wichtige Rolle zu, weil sie ja bis in die kleinsten Bereiche der Gesellschaft hinein vernetzt ist und deshalb auch Einfluss ausüben kann. Und weil sie sicherlich in anderen Teilen der Welt auch eine moralische Autorität darstellt, die sie im Westen in keiner Weise mehr ist. Und das schmälert leider auch ihre Rolle bei diesen politischen Prozessen. Also das sieht man ja hier bei uns im öffentlichen Raum auch, wie häufig sind früher Vertreter der Kirche auch in brennenden gesellschaftlichen Fragen als Talkshow-Gäste eingeladen worden. Heute siehst du keinen mehr von denen in den Talkshows oder kaum noch jemanden. Das spiegelt auch die zurückgehende Rolle der Kirche in diesen Gesellschaften, die Diskussion wieder, wobei sie ja eigentlich gefragt wäre gerade bei dem Thema Versöhnung. Ich glaube, dass sie das in ganz vielen zivilgesellschaftlichen Bereichen auch tut, aber nicht mehr so sichtbar. Ich glaube, dass es aber trotzdem so ist, dass die christliche Botschaft als solches diese Funktion übernehmen kann, aber nicht mehr so in unserem gesellschaftlichen Raum getragen durch die gesellschaftliche Institution Kirche. Und vielleicht kann man auch das sagen, da unterscheidet sich auch nochmal sehr das Gesamtgesellschaftliche, das Auftauchen in den Medien und die Initiative vor Ort, die ganz häufig wirklich präsent, wo Kirchen präsent sind, Kirchengemeinden präsent sind und auch viel an Versöhnungsarbeit leisten, indem sie für einen gerechten Frieden eintreten. Also das Ideal des gerechten Friedens, das sagt, Friede ist letztendlich nur nachhaltig möglich, wo es auch gesellschaftliche Gerechtigkeit gibt. Und da, finde ich, spielen die Kirche noch eine sehr hervorgehobene und zentrale Rolle.
Mein Eindruck deckt sich damit, dass das ist tatsächlich so. Und ich kriege es übrigens auch in fast jeder Diskussion in den sozialen Medien, wenn dann mal gegoogelt wird, was das für ein Vogel ist, der da schreibt, dann immer mal irgendwo zu hören nach dem Motto, also ihr als Kirchen dürft ja eh nicht mehr dazu äußern. Also das ist schon verbreitet. Trotzdem glaube ich schon, dass es sich auch lohnt, sich auf die Botschaft zu konzentrieren und sie weiter und das vorzubringen mit der nötigen Demut, die damit einhergehen muss.
Und da vielleicht noch ein letzter Punkt. Da müssen die Religionen sich insgesamt auch fragen, welche Art von Religion braucht die Welt? Und welche Art von Religion trägt auch zum Frieden bei? Und da kommen wir zu einer ganz basalen Form von Religion zurück, nämlich eine Religion, die betet und eine Religion, die Gutes tut. Also Spiritualität ist, glaube ich und bin ich überzeugt davon, wirklich ein Friedensfaktor. Und eben dieses karitative Engagement, wo ich immer von Diapraxis spreche als Ergänzung zum Dialog. Was für eine Art von Religion die Welt nicht braucht, ist die des Dogmatismus. Also eine Religion, die Frage stellt, wer hat Recht? Oder eher die These aufstellt, nur wir haben Recht, wir haben die Wahrheit.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Also gib mir die Möglichkeit, Professor Michael Wolf so noch eben mit ins Boot zu holen in dieser Folge.
Dass religiöse Führer sich von der Politik instrumentalisieren lassen. Oft betreiben sie selber Politik, wenn wir die Geschichte betrachten.
Ja, das kommt, dann kommen jetzt noch ein weiterer Punkt dazu, nämlich was die Welt nicht braucht, ist eine Religion mit religiösen Führern, und da spreche ich bewusst in der männlichen Form, die eigentlich ihre religiöse Macht für die Nutzung von eigenen Interessen oder Ambitionen oder auch von Instrumentalisierung nur für ihre eigene Religion und deren gesellschaftlichen Einfluss nutzen.
Ich würde zum Schluss gerne einen Gedanken noch mit einbringen in unsere Diskussion. Und zwar hat Friedrich Merz vor einigen Tagen sich zitieren lassen mit dem Hinweis, christliche Nächstenliebe löst nicht jedes Problem in der Politik. Hat er bezogen gesagt auf die Frage der Migration. Ich habe ihn daraufhin widersprochen und habe gesagt, doch, christliche Nächstenliebe ist der Leitfaktor für die Problemlösung jedes einzelnen Problems in der Politik. Und das schließt an das, was du gerade gesagt hattest, nämlich mit welchem Blick müssen wir auf die Religion schauen und wie können sie effektiver Faktor sein. Und ich will das auch begründen, denn christliche Nächstenliebe muss man, glaube ich zumindest, und da würde mich deine Meinung auch nochmal zu interessieren, nicht im naiven Sinne verstehen, dass ich jedem, den ich begegne, das Bestmögliche angedeihen lassen muss, sondern dass ich vielleicht auch Entscheidungen treffen kann, die schmerzhaft sind und in dem Fall vielleicht nicht ganz individuell gerecht, wenngleich ich dann aber dafür sorge, dass ich eine größere gerechte Lösung schaffe. Was will ich damit sagen? Im konkreten Beispiel der Migration. Ich Es ist durchaus auch im Sinne der christlichen Nächstenliebe für mein Verständnis zuzumuten, zu sagen, ich schicke auch wieder jemanden zurück, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, ihm Schutz zu geben, wenngleich ich dann aber auch verpflichtet bin, mich dafür einzusetzen, dass die Rahmenbedingungen seiner Fluchtursachen gemindert werden, weil das die Möglichkeit habe ich ja dann vielleicht. Und dann bin ich trotzdem in der christlichen Nächstenliebe. Ist das eine Interpretation, wo du mitgehen würdest, oder habe ich es mir jetzt gerade schön gemacht?
Also ich gehe voll mit, dass du sagst, christliche Nächstenliebe ist nicht Naivität. Von daher glaube ich, dass Friedrich Merz nicht verstanden hat, dass christliche Nächstenliebe nicht einfach eine Vorschrift ist, sondern ein Kompass, der in den vielen komplizierten Lebensentscheidungen uns zu richtigen Entscheidungen führen soll, der oft ein Abwägungsprozess ist. Dass Nächstenliebe nochmal auf der individuellen Ebene das eine ist, aber es eben auch nicht stimmt, dass dann gesagt wird, ja, und die Gebote der Bergpredigt und Nächstenliebe, das ist halt dann im politischen Prozess einfach nicht zu leben. Das ist nämlich genau auch falsch, aber es ist eben ein Abwägungsprozess. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen, und das ist die Frage des entschlossenen oder radikalen Pazifismus. Ich glaube, das haben jetzt hat die EKD jetzt in ihrer Denkschrift zum Frieden nochmal deutlich gemacht, dass es einfacher ist, einen radikalen Pazifismus als einzelne Person zu leben, aber dass es schwierig ist, sobald zum Beispiel ein Staat eine Schutzverantwortung gegenüber den eigenen Bürgerinnen und Bürgern hat, oder dass auch auf der persönlichen Ebene schwieriger wird, sobald ein anderer angegriffen wird. Was heißt dann Nächstenliebe? Also Nächstenliebe heißt dann nicht, ich darf nichts tun. Nächstenliebe heißt, ich versuche, meine Verantwortung als einzelner Mensch und als einzelne Gesellschaft möglichst gut wahrzunehmen, möglichst nützlich in einem guten Sinne zu sein und möglichst wenig andere Menschen zu verletzen. Und Nächstenliebe ist dann die Bereitschaft, nicht nur auf das eigene Interesse zu schauen und diesen mühsamen Prozess der Abwägung zu gehen. Und letztes Wort, die Bibel spricht ja von der Feindesliebe. Und das ist schon sehr auch deutlich machen, weil das verneint nicht, dass ich Feinde habe. Also es gibt Menschen, die sind mir schlecht gesonnen oder mit denen liege ich im Streit. Das erstmal gilt es zu akzeptieren. Also Nächstenliebe heißt nicht, ich muss alle Menschen lieb haben. Aber selbst mit denen, die mir feindlich gegenüberstehen, muss ich versuchen, möglichst gut umzugehen. Ich glaube, das ist dann der Schlüssel. Und ich glaube, da hat es sich Friedrich Merz in der Betrachtung der Nächstenliebe zu einfach gemacht.
Und das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, wenn wir auf den Titel nochmal schauen und die Frage fürchtet euch nicht, dann wissen wir, dass wir den richtigen Kompass haben, der uns bei all diesen Herausforderungen leiten kann. Und wir wissen, dass wir zuversichtlich auch auf das kommende Jahr schauen können, weil wir uns aufgehoben fühlen können, auch in einer Gewissheit, dass wir mit einem guten Kompass unterwegs sind.
Ja, und dass wir manche Situationen haben, wo wir uns auch fürchten, ist völlig menschlich und völlig okay, aber sich von dieser Angst nicht lähmen zu lassen, sondern dann eben durch dieses größere Vertrauen, diese Zuversicht als diese Zuversicht als Entscheidung aus diesem Glauben, aus dieser Hoffnung und aus diesem inneren Kompass heraus, das ist, glaube ich, dann der Weg, dass man eben dann nicht denen das Ruder überlässt, die mit Furcht regieren.
Amen, Hochwürden.
Amen.
Ja, und natürlich haben wir noch etwas zu tun jetzt hier, und auch da gebe ich in die fachkundigen Expertenhände für diese Aufgabe, Jochen.
Ja, wir wünschen natürlich allen Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern die Gnade und den Frieden des Weihnachtsfestes. und für Sie ganz persönlich, für jede Einzelne und jeden Einzelnen, ja, allen Segen für das neue Jahr auch, aber auch ja, für die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.